der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Nico Lummer. Herzlich willkommen, Nico.
Moin.
So, das ist mir eine große Freude, dich heute hier vor dieses Hamburger Mikrofon geschleppt zu haben. Du bist ja ein Tausendsasser, du wirst dich gleich selbst vorstellen. Wir wollen darüber sprechen, ob es noch Hoffnung in der deutschen oder gar europäischen Medienbranche jenseits der Plattform gibt, was wir von Transformationsprozessen in der Medien- und in der Start-up-Branche lernen können. Und am Ende haben wir vielleicht noch das eine oder andere eher gesellschaftspolitische Thema im Rahmen der Netzpolitik und ähnlichen Sachen. Wollen wir mal so einsteigen? Nico, stell dich schon mal kurz selbst vor, bitte.
Ja, das klingt eigentlich als eine ganz gute Agenda für
so einen
Podcast. Ne? Ja, ich glaube, ich bleibe dabei. also mein Name ist Nico Lummer. Ich bin mittlerweile, glaube ich, 48 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, Hund und Katze, wohne im wunderschönen Hamburg. Und beschäftige mich eigentlich seit 1995 mit diesem Internet. Sag auch gerne, ich bin seit 1995 nicht mehr offline gewesen, was früher Leute irritiert hat. Mittlerweile haben, glaube ich, viele Menschen mitbekommen, dass man diese mobilen Endgeräte hat und dadurch dauerhaft mit dem Netz verbunden ist. In den 90ern war das tatsächlich noch ein bisschen abstrus für Leute. Aber ich mache das in der Tat schon ziemlich lang. Ich habe mal angefangen, habe mein Wohnheim vernetzt, damals Ende der 90er in Göttingen.
Mhm. Und du studiert hast, dein Studentenwohnheim.
Genau, und habe insgesamt ungefähr, also nicht alleine, sondern mit dem Team, haben wir ungefähr 5000 Wohnheimplätze ans Netz gebracht. Und ich habe also wirklich ich habe wirklich Kabel gelegt und Löcher gebohrt und solche Sachen gemacht. Kenne also dieses Internet quasi durch alle Ebenen, vom Kabel bis zum Inhalt. Und ich glaube, das hat mir auch ganz gut geholfen später. Ich habe früher mal als IT-Chef von Orange Media angefangen, glaube ich, ja, vor 20 Jahren. Das ist mittlerweile Ströer Digital und habe etliche Jahre mit Dirk Ströer zusammengearbeitet. Und die Älteren werden sich vielleicht noch an diese drei Buchstaben-Domains erinnern: weg.de, neu.de, pkw.de. Da kam dann meistens die Technik von mir, weil ich der CTO war. Und habe also auch seit 20 Jahren das Thema Online-Advertising in meinem Blick gehabt und habe sehr viel Spaß immer noch an dem Thema und mache jetzt seit ein bisschen über 5 Jahren den Next Media Accelerator hier in Hamburg, bin dort Managing Partner, wie das so schön heißt, also Geschäftsführer, Gesellschafter, und wir sind im zweiten Fonds, haben insgesamt knapp 10 Millionen eingesammelt und investieren in sehr, sehr, sehr frühphasige Startups aus ganz Europa und Israel, die wir im Normalfall nach Hamburg holen für ein halbes Jahr, den 50.000 Euro in die Hand drücken und dann dafür sorgen, dass sie schneller wachsen, indem wir sie mit Medienhäusern und Agenturen zusammenbringen.
Wir werden gleich noch über den Next Media Accelerator sprechen. Du hast jetzt unterschlagen, dass du ja auch sehr engagiert bist auf der Netzpolitik, oder zumindest engagiert warst, weiß ich gar nicht, ob du das immer noch machst. Du warst bei bist bei D64 aktiv gewesen.
Stimmt ja, das? Also D64.
Und darüber hinaus bist du auch noch Kolumnist. Man kann viel von dir lesen.
Ja.
Also du beschäftigst dich auch nicht nur mit diesem Spezialwissen, was du hast, Startups, Advertising und jetzt auch Publishing-Seite. Du interessierst dich auch für das große Ganze, richtig?
Ja klar, also ich finde ja generell, dass wenn man sich mit dem Netz ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann sollte man auch immer versuchen, andere Leute mitzunehmen, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht das Interesse oder nicht die Zeit, sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, weil einfach die Digitalisierung unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Und dann ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man sinnvolle Entscheidungen fällt oder wenn man überhaupt Entscheidungen fällt. Und deswegen habe ich vor, ich glaube, knapp 10 Jahren angefangen, mit einem jungen Netzpolitiker aus der SPD, Lars Klingbeil, einen Verein zu gründen, D64, Zentrum für digitalen Fortschritt, und haben am Anfang eine ganze Reihe von Leuten dabei gehabt, die Interesse am Netz haben, Interesse an einer gesellschaftlichen Entwicklung, aber auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, an Kultur auch, und haben versucht, mit so einem glaube, wir waren 15 Leute zum Start, so einen Verein zu gründen, der nicht ein SPD-Verein ist, weil wir wollten, dass unterschiedliche Impulse da reinkommen und nicht einfach nur so dieses Übliche, wie es an der Partei oft ist. Es gibt irgendwie eine vorherrschende Meinung und der muss man sich anschließen, ansonsten wird man an der Partei nichts. Das wollten wir eben nicht und haben also den Verein als unabhängigen Verein gegründet, gleich mit einer in der Satzung verankert, dass Mandats- und Funktionsträgern von Parteien nicht im Vorstand dieses Vereins sein dürfen, um das wirklich von Verein, also ein für alle Mal auch auszuhebeln, dass das Ding irgendwie übernommen werden könnte. Und jetzt sind das, glaube ich, über 500 Mitglieder. Mhm. Also alle Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker der SPD sind dort Mitglied. Mhm. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken ist Mitglied, Lars Klingbeil ist Mitglied. Also ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten, ich will nicht sagen Durchgriff auf die Politik, aber wir erreichen schon Leute. So. Und ja. Wir haben es auch immer wieder geschafft, Impulse zu liefern in die Politik rein, was mir wichtig ist. Also primär erstmal in die SPD, das war auch schon überfällig. Mhm. Und dann aber auch darüber hinaus in die Politik.
Jeder, der dich kennt oder der dir begegnet ist, der spürt, was für eine hohe intrinsische Motivation du für diese Themen hast. Mhm. Wir werden ja am Ende auch nochmal über Politik und Gesellschaft, die Politik-Gesellschaftskarte spielen wir ganz am Ende nochmal, okay?
Kurzunterbrechung für einen Veranstaltungshinweis. Die Project A Knowledge Konferenz gehört meines Erachtens zu den führenden Veranstaltungen rund um die Themen digitale Innovation, Marketing und vieles mehr. Ihr habt ja von Project A bestimmt schon oft gehört, aus meiner Sicht eine der führenden VCs, gerade so auch in den Schnittstellen Marketing und innovative Geschäftsmodelle. Und die haben eine Plattform geschaffen, um ihr Wissen zu teilen. Und die Konferenz findet jetzt digital statt. Das heißt, ihr müsst euch nicht wirklich nach Berlin bewegen, sondern könnt das remote von euren Rechnern aus machen. Es gibt da tolle Speakerinnen und Speaker, wie zum Beispiel Tarek Müller, Philipp Westermeier, Flo Heinemann, viele andere mehr. Und auch meine Wenigkeit, falls ihr nochmal Bedarf habt, mich nochmal zu hören. Die Project A Knowledge Konferenz findet am 30. Oktober, das ist ein Freitag, ab 9 Uhr statt, ungefähr von 9 bis 18 Uhr. Und das Allerbeste mit dem Code SPINV2020, könnt ihr euch ohne Kosten für euch registrieren und dann teilnehmen. Googelt am besten einfach Project A Knowledge Konferenz und dann sehen wir uns hoffentlich am 30. Oktober. Virtuell und digital. So, und jetzt geht's weiter.
Lass uns nochmal, das ist, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit für dich, die über den Next Media Accelerator sprechen. Was ist eigentlich so die Raison d'être? Was ist so die Idee dahinter gewesen, ich weiß gar nicht, ob das also wie ein Frühphasen-Inkubator-Modell eher ist. Es ist ja kein klassischer VC, aber was war sozusagen der Kerngedanke dahinter?
Also es gab mal vor, ich glaube, so 8 Jahren oder sowas einen Ausflug, wie das damals üblich war, von der Führungsriege der deutschen Presseagentur DPA in Silicon Valley. Mhm. Also es wurde quasi das gelobte Land besucht. Und danach hat man sich überlegt, es wäre eigentlich ziemlich schlau, wenn die DPA, die ja so eine Art Genossenschaft in Deutschland ist, die hat knapp 180 Gesellschafter, also jedes Medienhaus, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sind dort Anteilseigner, dass so eine zentrale Institution in Deutschland auch eigentlich ganz gut geeignet wäre, um etwas quasi einen zentralen Dienst im Bereich Innovation anzubieten. Mhm. Und da hat man sich dann überlegt, wie man das machen könnte. Es gab ein Vorbild in den USA, Meta.vc, ein Accelerator, der hat sich sehr auf Storytelling fokussiert. Und das war so ein bisschen so die Initialzündung, auch im Dialog mit der Stadt, dass man hier einen Accelerator hinpacken sollte, der von der Branche getragen wird. So, und das hat dann die DPA auch initiiert und hat dann versucht, einen richtig guten Geschäftsführer zu finden. Das war erfolglos und dann haben sie mich genommen. Und seitdem mache ich das, also seit 5,5 Jahren. Ja. Und die Grundidee ist wirklich, Innovationsimpulse in Medienhäuser und Agenturen reinzutragen, indem sich die Medienhäuser und Agenturen mit jungen Startups auseinandersetzen.
Ja, ich glaube, da wird auch jeder Hurra-Schreien, also auch auf der Werbung treiben. Ich weiß ja, hier hören überwiegend auch Advertiser zu. Und aber ist egal, ob man jetzt so über Lager nachdenkt, ne? Dieser Dreiklang aus Publisher, Agenturen und Advertisern ist, glaube ich, Transformation ist ja für alle ein ganz wichtiges Thema. Dennoch, wenn man über Medien spricht, ich spreche jetzt naturgemäß mehr mit Advertisern, auch hier in diesem Podcast, das ist ja schon ein großes Klagen. Ne? Auf der einen Seite gibt es ganz wenige Gewinner, das sind in der Regel die US-amerikanischen Plattformen. Und dann gibt es einen riesen, ich weiß gar nicht, wo die Unzufriedenheit anfängt und ich weiß auch nicht immer, wie viel berechtigte Unzufriedenheit es wirklich gibt, aber die deutsche Medienlandschaft, wenn wir sie mal so verallgemeinern betrachten wollen, die scheint in einem zwar immer noch profitablen Zustand zu sein, aber auf einem ganz schlechten Trend zu laufen. Ich weiß es, das kann man jetzt diskutieren und dann sagen, nee, stimmt ja gar nicht, die Reichweiten, gerade im Print, die sind ja gar nicht so schlecht. Aber alle Advertiser, die klar messen und rechnen können, die wissen, dass sie da sehr wahrscheinlich bald die Wer-kennt-wen-Nullkurve irgendwie durchschlagen werden. Wie kannst du mir Hoffnung machen, dass es mit nicht-US-amerikanischen Plattformen außerhalb dieser Plattformwelt trotzdem noch Hoffnung gibt für die deutsche Medienlandschaft?
Ja, das ist eine spannende Frage.
Du kannst mir auch sagen, wenn du sagst, es gibt keine Hoffnung.
Nee, also zum einen ist dieses Klagen, von dem du sprichst, das ist in der Tat so ein bisschen so wie bei den Landwirten, die auch immer sagen, es ist zu nass, zu trocken, zu windig, zu wenig windig und so. Also
das gehört zum Geschäft.
Die beklagen sie auch immer. Aber ich glaube, da kommt noch mehr hinzu. Ich glaube, unterschwellig ist in den Verlagen irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber man ist irgendwie immer noch sauer, dass sich vor über 20 Jahren das Geschäftsmodell geändert hat.
Das ist auch spektakulär unangenehm.
Und ich glaube, da wollen sich viele Leute auch nicht eingestehen, dass sich dadurch fundamental alles geändert hat, sondern die haben immer ordentlich EBITDA-Margen eingefahren, indem sie Papier bedruckt haben, Werbekunden mit draufgenommen haben und das Ganze noch an jemanden verkauft haben.
Und am liebsten noch mit Abo-Modellen. Ne?
Ja, genau. Also bisschen, genau. Das hat sich wirklich lange Zeit sehr gut getragen. Also von nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 90er war das, glaube ich, alles super. Und seitdem haben wir natürlich mehrere Trends, die zusammenkommen. Also zum einen Einführung des Privatfernsehens in den 80ern, dann kommt dieses dusselige Internet dazu und auf einmal verschieben sich die Aufmerksamkeiten permanent. Und das ist ja, wenn man sich mit Advertising auseinandersetzt, ist ja auch klar. Also ich meine, warum geht man auf die Plattform? Weil dort die Nutzer sind. Also, und gleichzeitig verdienen Verlage mit Print immer noch vergleichsweise viel Geld und zwar mehr Geld als mit digital. Und deswegen fällt es ihnen sehr schwer, das Digitale noch mehr zu pushen und das Print komplett sein zu lassen. Mittlerweile rechnet sich die Distribution von Papier nicht mehr. Haben die Verlage sich überlegt, dass der Bund dort einen Zuschuss zahlen sollte, damit die Distribution wieder profitabel ist. Ich denke mir, wenn das nicht mehr funktioniert, ein Distributionskanal nicht mehr funktioniert, dann sollte man ihn dicht machen und einen anderen aufbauen oder einen anderen stärken. Das ist bei den Verlagen noch nicht angekommen, diese Erkenntnis, sondern die wollen nach wie vor mit Print auch ihre Leserinnen und Leser erreichen. Ich halte das für einen völligen Irrglaube. Also da setzt man noch sehr lange auf ein Pferd, das eigentlich schon sehr tot ist, aber eben aus Tradition und Gewohnheit immer noch Geld reinspült. Und damit halten sie leider auch diesen gesamten Transformationsprozess auf, weil sie im Denken immer noch bei Print hängen, auch wenn sie schon längst irgendwie online first sagen, sie meinen immer noch Print zuerst. Und da ist auch, denkt auch natürlich ganz viel Standesdünkel auch damit zusammen, weil die Tageszeitung damit und der Verlag und der Verleger, die hatten mal eine richtig große Bedeutung.
Ja, klar.
Ja, so nicht nur vor Ort, sondern auch national. Und das nimmt natürlich ab, wenn die Leute sich selber ihre Inhalte zusammensuchen, wie es für sie am praktischsten oder am einfachsten oder am widerstandslosesten ist. So, ich meine, in den USA beziehen nach einer aktuellen Studie 26% der Erwachsenen ihre Nachrichten über YouTube. So, Finde ich keine gute Entwicklung, aber ich fände es eben sinnvoll, wenn man sich überlegt, wie können wir so schnell, so digital wie möglich werden. Da müssen auch mal Zöpfe abgeschnitten werden. Wir kennen ja dieses Phänomen der Kannibalisierung. Ja, wir haben es im Musikbereich gesehen. Wir haben es auch schon ganz früh im Medienbereich gesehen, dass die Medien immer meinten, sie sollten nicht irgendwie was im digitalen Bereich machen. Da würden sie sich ja selber kannibalisieren. Ja, dann haben es andere gemacht.
Ja.
Und wir sehen das auch in anderen Branchen. Wir sehen das auch gerade in der Automobilbranche. Ja, haben immer alle gesagt, nee, dieses E-Mobilität, das braucht kein Mensch. Wir haben ganz tolle Verbrenner, die können wir noch optimieren. Mhm. Ja, toll, man kann ganz viel noch ganz lange optimieren. Aber irgendwann kommt einer von außen und der setzt die Pace und dann hängt man hinten dran. Und genau das Thema haben wir jetzt, wenn man die Entwicklung der Medienbranche sieht, insbesondere der Verlage im Vergleich mit den Plattformen. Mhm. Ja, da haben wir in Deutschland ganz lange zugeguckt und gesagt, ja, das halten wir, finde ich, sinnvoll. Ja, mhm. Toll. Aber die Nutzer halten das für sinnvoll.
Ja, und die das ist ja gerade in der Werbeökonomie ist ja mal Nutzer und Monetarisierung, das muss man jetzt nicht lange studiert für haben, um diese Verbindung herzuführen und vor allen Dingen das Nutzerverhalten sich ändert und teilweise dann auch beschleunigt. Kann jetzt im Jahr 2020 auch keine Überraschung sein. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Also du hast die EBIT-Margen schon erwähnt. Ich war überrascht, wie gut dieses System, dieses alte System, du sagst alter Zopf, wie relativ gut das eigentlich noch funktioniert. Ne? Es gibt heute immer noch Mediadaten von Printpublikationen, die sagen, okay, auf jeden verbreiteten Titel kommen im Durchschnitt irgendwie 7 Kontakte. Da musst du schon echt viel geraucht haben, um das plausibel nachvollziehen zu können. Also umgekehrt sind die EBIT-Margen auch noch unglaublich hoch und ich kann die Werbung treibende Seite verstehen, dass sie nicht mehr das Geld in diese Kanäle reinpumpt. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum das so lange, also dieser schleichende Verfall auf komfortablem Niveau noch so lange gut geht? Also
ja,
normalerweise dürfte das ja gar nicht geben. Es müsste ja schon viel schlimmer sein.
Ich denke, das hat zum einen mit Gewohnheit zu tun und zum anderen natürlich auch mit diesem Gefühl von Größe verbunden mit Haptik. Ja, also es ist einfach, sieht einfach schöner aus, wenn du eine ganzseitige Anzeige im Stern hast oder in der Tageszeitung, als wenn du irgendwo so eine komische Bannerstrecke irgendwo hast oder Retargeting machst.
Die ich keinem zeigen kann.
Ja, also du musst dir das auch mal überlegen, wenn du was mit Werbung machst, ja, und entweder du schrubbst irgendwie hunderte von Banner-Varianten oder lässt sie automatisch zusammenbauen, oder du machst eine geile, große Kreation und die wirkt immer noch geiler im TV auf 30 oder 45 Sekunden als 8 Sekunden Pre-Roll.
Ja, klar.
So.
Die Gold-Idee, ja.
Na, also ja. So, und natürlich sieht auch ein geiles Visual auf einer ganzseitigen Anzeige viel cooler aus als irgendein Skyscraper-Motiv. Da guckt man nicht drauf.
Ne? So. Aber das ist ja eigentlich der Fehler der werbungtreibenden Seite. Ne? Wenn die sozusagen so Vanity-Sachen machen, muss man sich leisten können oder nicht. Ja. So, aber so, ich dachte aber so sehr an den Transformationswillen der Publishing-Seite. Weil wenn ich jetzt, ich verstehe, wenn ich angestellter Manager eines Verlages bin, vielleicht mit einem, dann sage ich, oh Gott, ich habe das damals bei der Audioindustrie auch gesehen. Ne? Also Fatih erzählt von Geschichten aus Ende der 90er Jahren. Ne? Aber dann habe ich lauter Leute kennengelernt, die waren am Ende, die waren alle schon satt. Die hatten alle in den goldenen 80er, 90er Jahren so viel Geld verdient, dass das eigentlich egal war. Die hatten noch 3 Jahre Vertrag, haben gesagt, boah, dieses MP3-Problem, wie sie es damals gesagt haben, das geht dann weg. Und dann ist im Audio- oder Phonomarkt, wie wir damals noch gesagt haben, dann sind dann eher so Gedanken gekommen, dass wir auf CD-Rohlinge und auf USB-Sticks GEMA-Gebühren pauschal erheben. Und das war ganz spektakulär. Und das hat auch noch einen Gesetzgeber gegeben, der das mitgemacht hat. Und Überraschung, es hat die alte Welt der Audioindustrie mit ihren alten Margen, mit ihren alten Distributionswegen und ihren obszön hohen Margen irgendwie nicht gerettet. So, wenn ich aber Gesellschafter bin, und du bist ja mit Next Media, also da geht ihr ja auch ihr seid ja da Investoren auch, ihr denkt dann für wie ein Gesellschafter mindestens. Wenn ich Gesellschafter einer solchen Organisation bin, dann muss ich doch auch für die nächsten 5 bis 15 Jahre irgendwie vorsorgen. Hast du da, du stehst ja mit diesen Menschen regelmäßig in Kontakt, langt das dann einfach so, okay, dann gebe ich den schlauen Damen und Herren vom Next Media Accelerator so Innovationsgeld und die richten das dann für mich?
Also ich glaube, bei ganz wenigen ist das in der Tat die Hoffnung, dass das irgendwie so, das reicht aus. Ja, man gibt da ein bisschen Geld hin und da kann man sagen, wir tun was für Innovation. Mhm. Und da gibt es auch immer ein Foto mit jungen Leuten und dann hat man seine Schuldigkeit getan. Aber ich glaube, bei den meisten in der Branche gibt es im Verlag selber eine Diskrepanz. Also man hat in ganz vielen Verlagen wirklich super Digitalleute, die sowohl auf Redaktion als auch auf Verlagsseite innovativ denken, neue Produkte entwickeln und so weiter. Und dann hat man aber auch in einem Verlag Leute, die irgendwie uralt sind, so Ende 40, und die aus ihrem Trott nicht mehr rauskommen und diesen Trott weitermachen wollen.
Ja, alte Leute Ende 40,
genau.
krasse Zielgruppe.
Ja, kann ich sagen. Und die wollen, oder die machen aber einfach so weiter, wie sie das mal gelernt haben. Mhm. Und ich glaube, auf Verlegerseite ist es dann auch oft so, dass man ist da irgendwie in diesen Verlag reingeboren worden und man hat angestellte Manager, die sich drum kümmern und man ist dann nicht so tief drin. Und das ist ja auch alles schwergängig und anstrengend. Also diese Digitalisierung sorgt ja dafür, dass Verlage, die sind aus einem Bereich rausgekommen, wo das Modell ewig klar war. Ja? Mhm. Also, und jetzt auf einmal ist das Modell ewig unklar und verändert sich noch dazu permanent. Mhm. Früher hattest du 2, 3 große Erlössäulen. Jetzt hast du, keine Ahnung, 15 bis 20. Mhm. Und immer wenn du dich auf diese 15 bis 20 eingegroovt hast, bricht irgendwie eine weg oder zwei und du musst irgendwie 2, 3 neue dazukriegen. Und das ist ein ständiger Kampf.
Ja.
Ja, wenn man digital sozialisiert wurde, dann hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass alle 2, 3 Jahre irgendwas Neues kommt, dass die Aufmerksamkeiten sich verschieben, dass der Gesetzgeber irgendwas Neues macht, was dafür sorgt, dass irgendwas Altes wegbricht.
Du meinst jetzt die Datenschutzregeln.
Zum Beispiel. So, also man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Aber ich glaube, für Verlage war das sehr lange, war diese Agilität einfach nicht Teil der DNA. Und das ist jetzt sehr mühselig, das da reinzupressen.
Ja.
So, und diese Beharrungskräfte sind einfach riesig, wenn du immer noch genug Geld verdienst mit Print. Ja.
So. Also das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo du so sagst, irgendwie die Halbwertszeit von so einem Geschäftsmodell wie Print, irgendwie, der war irgendwie 50 Jahre. Ne? Die Halbwertszeit von so einem digitalen Geschäftsmodell, also gerade wenn er Advertising-basiert ist, das sind dann immer 5 Jahre. Ne?
Ja, klar.
So, also wie lange? Ja, okay, verstehe ich. Sei das in Plattformen dann.
Ja, aber überleg dir mal, wenn du die letzten 20 Jahre Digital Advertising mal rekapitulierst, was es da alles für Veränderungen gab.
Klar.
Ja, also ich erinnere mich noch an Half-Banner.
Ja. Ja, klar. Ich erinnere mich an Triple-Banner, die im Grunde nur so eine Posttür-Attribuierungsfunktion hatten, die vermutlich mit der Werbewirkung nicht zusammengehen.
Und überleg dir, was man im Bereich Analytics alles gelernt hat in diesen 20 Jahren.
Mhm.
Und dann haben wir einen Schwenk auf Mobile, dann haben wir einen Schwenk auf Social. Wir haben mit TikTok und Snap haben wir jetzt Inhalte, die vergänglich sind. Hatten wir vorher auch nicht. Ich meine, das sind schon fette Herausforderungen und die passieren jetzt alle 2, 3, 4 Jahre. So.
Ja, Targeting-Möglichkeiten, Monetarisierungsmöglichkeiten, Versteigerungsprinzipien, so klar. Also VUCA auf allen Kanälen haben wir im Digitalen gelernt. Okay, die alten Geschäftsmodelle, die mussten das nicht, das leuchtet mir total ein. Ja. Okay, jetzt haben wir genug gejammert. Letztendlich, also mir ist es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, aus einer rein ökonomischen Sicht, würde ich sagen, okay, ich bin im Herzen irgendwie Marktliberaler. Wir sagen, okay, dann ist das, die hatten jetzt ihre profitablen Zahlen und sie haben auch, und das ist der Teil, der mir ein bisschen Sorgen macht, sie hatten ja auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Ich finde, also gerade Medien, die ordentlichen Journalismus gemacht haben, die haben, finde ich, haben sich sehr verdient gemacht um unsere demokratische, freiheitliche Gesellschaft. Und das ist aber eigentlich eher das Problem, was tritt in diese Fußstapfen rein. So, und das sieht halt auf der Monetarisierungsseite sieht das halt für ganz wenige ganz toll aus und auf der gesellschaftspolitischen Seite hat es bis jetzt, also würde ich sagen, die letzten 5 Jahre, mal abgesehen von vielleicht vom arabischen Frühling, irgendwie sonst aus meiner Sicht mehr Ärger uns eingebracht, als dass es wirklich was gebracht hat. Aber das ist ein ist ein anderes Thema. Lass uns mal kurz nach vorne gucken. Hast du auf der Innovationsseite, nenn uns doch mal, jetzt kannst du mal ein bisschen deine Portfolio-Unternehmen hier pitchen. Was sind denn so deine, ich weiß, das ist ein bisschen wie mit Kindern, wenn man jetzt einen raushebt, dann ist das ungerecht für alle anderen. Aber nenn mir doch mal so ein paar Unternehmen, wo du sagst, ja Mensch, die sind eigentlich fast prototypisch für Beispiel für Innovation oder Transformation.
Also ich muss noch einen Satz sagen zum Thema Innovation und Medien. Ich finde, es ist eben unerlässlich, dass die Medienhäuser innovativer werden und auch weiter bestehen bleiben. Mhm. Das sage ich nicht, weil ich gerne irgendwie etablierte Modelle in die neue Zeit retten will, sondern es geht ja um Medienvielfalt und es geht um lokale Angebote. Mhm. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann verlieren wir sehr viel. Das kann zwar ab und zu mal durch irgendwelche Community-News-Ansätze kompensiert werden, aber die Möglichkeit, die Verlage haben, eben Themen zu recherchieren, einzuordnen und so weiter, das ist schon viel wert. Und es gibt Landstriche in den USA, wo eben keine Tageszeitung mehr ist. Und das ist dramatisch. Ja. So, und deswegen tue ich eben mit dem Next Media Accelerator alles dafür, dass wir Innovationsimpulse in diese Branche reintragen, weil das eben für unsere Demokratie unerlässlich ist, dass wir das haben.
Ja. Ja.
Also, da stimme ich dir total zu. Gleichwohl werden nicht alle Medienhäuser, die wir in Deutschland jetzt haben, auch in 10 Jahren noch da sein, weil Print einfach weiter runtergeht und man sich da eben beeilen muss, dass man die Nutzer im digitalen Bereich aufbaut. Mhm. Ja, so, und dieses alte Argument, dass alte Leute kein Digital können, das ist ja nun auch spätestens seit Corona widerlegt, weil Land auf, Land ab Leute das Digitale nochmal neu für sich entdeckt haben. Mhm. So.
Mir fällt in der Diskussion, aber da kommen wir gleich zu euren innovativen Unternehmen. Mir fällt auf, dass wenn wir über Medien sprechen, dass wir hier sehr oft über Print sprechen. Es gibt ja noch die Bewegtbild-Kollegen. Jetzt bist du, glaube ich, leidenschaftlicher Hamburger. Liegt das an dem geografischen Footprint, dass hier in Hamburg zum Beispiel eher traditionelle Printverlagshäuser sind und die TV-Sender eher im Süden der Republik oder im Westen der Republik angesiedelt sind?
Also, das Zufall ist es sicherlich nicht, aber also Studio Hamburg ist jetzt nicht gerade winzig. Und
das ist eine Produktionsgesellschaft, die haben ja kein Outlet.
Das ist die zweitgrößte Produktionsgesellschaft in Deutschland. Also,
die fast nur vom öffentlich-rechtlichen...
Nee, die produzieren auch für Netflix und Co. mittlerweile.
Echt? Okay, ja. Gut. Aber so, ich denke halt sehr stark an die letzte Meile zum Kunden und das hat ja halt mehr... Ja,
die kommerziellen Anbieter sitzen alle rund um München, klar, aber... Wir haben trotzdem mit
und im Westen, ich glaube, in Köln sitzt auch noch so einer.
Ja, stimmt. Ich weiß, die gibt es auch noch. aber wir haben hier mit NDR und gerade mit ARD aktuell durchaus große TV-Anbieter, die auch nicht ganz irrelevant sind. Also Tagesschau ist irgendwie die meistgesehene Nachrichtensendung in Europa.
Ja. Also, ich komme auch jetzt nur drauf, weil aus meiner Advertiser-Perspektive, wenn ich über analoge Medien nachdenken, dann denken die halt sehr stark immer in Budgetgrößen und dann kommt Print halt schon gar nicht mehr vor. Ne? Also momentan der größte Painpoint ist die sinkende Reichweite auf der analogen TV-Seite. Ne? Und die YouTube, Social, Facebook-Welt, die tickt halt ganz, ganz anders. Und dieser ein Outlet, also ähnlich so wie du es beschrieben hast, das Geschäftsmodell, was 20 Jahre lang halt gut funktioniert hat, ist ja im TV genau das gleiche Thema. Ja. Und aus der Advertiser-Perspektive war es halt unglaublich komfortabel, irgendwie x Milliarden GIPs jede Stunde irgendwie erreichen zu können. Und das funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil es genauso wie das Landstriche in den Vereinigten Staaten gibt, wo es keine Tageszeitung mehr gibt, gibt es jetzt auch schon Zielgruppen in unserer deutschen Demografie, die schon lange kein lineares Fernsehen mehr geguckt haben.
Ja.
So, und das ist jetzt nicht so, dass die dann alle nur in der Tagesschau-App unterwegs sind.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht das größte Problem. Gut, aber... Die Innovationen und die Beispiele ist aus deinem Portfolio. Mach uns mal ein bisschen Hoffnung oder gib uns mal einen Sense, was da alles noch so
gut, also zukommt. Wir haben in 75 Startups investiert. Mhm. Die werde ich jetzt einmal kurz alphabetisch aufzählen.
Ja, bitte. In chronologischer Reihenfolge.
Alphabetisch. Nee, ich pick einfach mal ein paar Highlights raus. Also da ist sicherlich hier aus Hamburg Atriba, die machen eben Attribution Modeling als Software as a Service. Mhm. Das Ganze auch nicht unerfolgreich, sondern, glaube ich, seit 5 Jahren beharrlich wachsend. Mhm. Wir haben Spectrum aus Berlin, die machen, sind gestartet als botbasiertes als botbasierte Inhalte, interaktive Inhalte-Distributionsplattform, waren Partner von Facebook für Bots auf Facebook Messenger, als das gestartet ist. Das war schon ganz cool. So als kleine Drei-Mann-Klitsche waren sie dann in Palo Alto bei einer Developer-Conference und Mark Zuckerberg hat dann vorgestellt, das sind unsere Partner. Und dann war da so eine große Logotapete mit irgendwie SAP und Salesforce und Spectrum.
Sehr gut, ja.
Das war schon ganz cool. Die entwickeln sich auch super, haben gerade im Dezember noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Also wenn man interaktive Kampagnen machen will, dann sind die genau die richtigen. Also eben botbasiert kann man eben individuelle Kommunikation abbilden. Wir haben, was ich total cool finde, Attention Insight. Das ist ein Startup aus Litauen. Die machen diese Heatmaps, die man kennt von Websites, aber auch von Bildern. Die machen die komplett AI-basiert. Das heißt, man schiebt das einfach kurz durch die Maschine und kriegt sofort die Antwort, wo die Leute hingucken werden.
Cool. Das funktioniert für beide Seiten. Das funktioniert ja für die Publishing- als auch für die Advertising-Seite.
Ja, klar. Und das Coole ist eben, du brauchst keine Fokusgruppenanalyse mehr. Du musst auch nicht 2 Wochen warten, bis du das Ergebnis hast, sondern jagst kurz mal die Bilder durch und dann weißt du, wie deine Werbung aufgenommen wird. Finde ich sehr praktisch. Wir haben mit Narrativa vor knapp 5 Jahren in ein Startup aus Spanien investiert, die sowas machen, was man immer verächtlich Robo-Journalismus nennt. Also aus strukturierten Daten bauen die lesenswerte Artikel.
Guck.
Was wirklich, ist wirklich cool. Es funktioniert eben in den unterschiedlichsten Bereichen von Sport über
Finanzen. Also von Sport kenne ich das.
Ja, klar. Ich meine, und das macht doch Sinn. Also wenn du jetzt im Sportbereich unbedingt die 3. Kreisklasse alte Herren Fußball aufbereiten willst, dann setzt du da einen Menschen hin, der dann wirklich jedes Wochenende da so sinnlose Sachen runtertippen muss.
Ja, klar.
Das kannst du auch von der Maschine machen lassen und dann hat der Mensch auch nochmal irgendwie eine andere Aufgabe, wo er vielleicht ein bisschen mehr Wertbeitrag liefern kann, als nur so ein Kurzbericht aus der 3. Altherren-Kreisklasse.
Ja.
Wir haben mit BotTalk ein Startup, das macht aus Text Voice und zwar ziemlich cool. Also so, dass es sich anhört, wie ein normaler Mensch, der vorliest.
Das brauche ich für das Video-Publishing, ne? Dass wenn ich ganz viele Bewegbildschnipsel raushauen möchte und mir den Sprecher nicht leisten kann, dann...
Zum Beispiel, das ist beim Abendblatt eingebunden. Also wenn man das Abendblatt nicht lesen will, sondern hören will, dann drückt man einfach auf Play und da wird das automatisch...
Ach so, natürlich, ja. Das ist natürlich...
Relativ easy. Wir haben mit Iconics eine Firma, die sich um künstliche Intelligenz im Videobereich kümmert. Also das geht hin zu Predictive Analytics. Wann gucken die Leute nicht mehr hin? Wie sollte man das Ganze schneiden, damit sie weitergucken? Wann sollte die Werbung kommen, damit danach noch weitergeguckt wird? Die machen aber auch dann so simple Sachen wie automatische Transkription, dass man also Untertitel einblenden kann während der Live-Übertragung.
Ja, sagst du mir den Unternehmensnamen bitte nochmal?
Iconics.
Iconics, okay.
Auch hier aus Hamburg. Dann haben wir mit Content Flow eine Firma, die kümmert sich um Livestreaming as a Service. Also man liefert einen Stream an und das Ding wird in Echtzeit auf 5 oder 6 verschiedene Plattformen verteilt, also Twitch, YouTube, Facebook, whatever, mit Untertitelgenerierung, mit Banderole, mit was man noch so braucht. Machen das unter anderem für so Anbieter wie Tagesschau.de oder die ESL. So.
Ja, cool. Wir fangen jetzt bei einigen deiner Beispiele auch, fällt mir auf, dass das ja wirklich für beide Seiten, also für die Advertising als auch für klar, dir ist das klar, ich muss mich da langsam rantasten, zu verstehen.
Also, wir versuchen wirklich die Medienbranche abzudecken, so in dem breitesten Spektrum. Also wir haben auch ein Startup gemacht, ASAP Industries, die haben eine Freelancer-Management-Plattform für Agenturen gebaut. Da könnte man eigentlich sagen, das ist irgendwie HR-Tech, aber Agenturen ist eben die Klammer, weswegen Medien. Und die haben wir dann nach einer, ich glaube, die waren ein halbes Jahr bei uns und dann auch ein paar Monate und dann hat Xing die gekauft. Und das Produkt heißt jetzt Hello Freelancer.
Ja, ah, so. Stimmt, klar. Okay, ja. Das kann ich erzählen. Unter dem, ja. Zu dem Produktnamen kenne ich das. Ja. Ich dachte gerade bei dem Iconics-Beispiel, das ist so etwas, was man auch jetzt für jede Art von Content-Strecke, jetzt auch für SEO-Ziele, klar, SEO ist nochmal was anderes, aber idealerweise versuchen wir ja für die Maschine und für den Menschen zu optimieren.
Klar.
Aber genauso auch für Bewegtbildinhalte willst du ja willst du den User dabei halten. Und wenn du dann irgendwelche verhaltensbasierten Muster in Predictions überführen kannst, ist genau. Das ja allemal besser. Das ist ja im Grunde wie ein...
Ja.
Wie ein guter Test-and-Target-Ansatz. Cool. Ja. Bitte. Also da hört sich aus meiner Sicht total spannend
an. Dann haben wir aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel eine Firma, die heißt Vibrant Media, die macht Frontpage TV. Das ist eine Game-Show-Serie auf TikTok.
Ach.
Sehr, sehr spannend. Und dann haben wir auch Hashtag Daily, das ist eine Soap-Opera für Insta und für TikTok.
Cool.
Und das ist extrem spannend. Also gerade natürlich in der Corona-Zeit sind die durch die Decke gegangen, weil Leute gelangweilt waren und noch ein bisschen was glotzen wollten. Ne? Das sind dann eben Episoden, die nicht eine halbe Stunde dauern, sondern nur ein paar Minuten.
Ja, spektakulär. Sehr spannend. Wie heißt eure Webseite? Wo kann man sich eure Portfolio-Unternehmen angucken, wenn man sich dafür interessiert?
Das ist nma.vc/portfolio.
Wunderbar. Eine kurze URL, aber kann man sich merken, sonst packen wir es auch nochmal in die Shownotes, damit da jeder richtig drauf kommt. Du hast gerade vor kurzem, du schreibst ja auch viel Kolumnen, Gastkommentare, du hast ewig lang für Bild.de geschrieben, also zumindest in meiner Wahrnehmung war das ewig lang. Und du hast jetzt gerade einen Artikel draußen, glaube ich, in der WNV, gemeinsam mit deinem Kollegen, da ging es um das Thema Plattform. Und Plattform, Content-Plattform war es, glaube ich, ne, für die Verlagswelt. Siehst du da Google, sagen wir mal, ich glaube, die Idee dahinter war so eine Art Spotify für Print-Content oder für journalistischen Content irgendwie herzustellen. Also gibt es da wirklich eine Chance für, dass sowas existiert? Und wer wird der Gewinner oder der Nutznießer davon sein?
Ja, also ich glaube, dieses Thema Spotify für Journalismus, das geistert jetzt, glaube ich, so lange durch die Gegend, wie es schon Spotify gibt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil ich einfach glaube, dass die Interessen der Anbieter zu unterschiedlich sind. Wenn du ein regionaler Anbieter bist, dann hast du andere Interessen, als wenn du ein nationaler Anbieter bist. Und wenn das eine große Plattform wäre, dann würden die sich ja gegenseitig Traffic reinschieben müssen und dann würden einige davon stark profitieren, andere vermutlich wenig. Und deswegen wird sowas nicht funktionieren. Auch die Monetarisierung hinten raus. Du hast im Gegensatz zu Spotify nicht wirklich einen Backkatalog. Niemand interessiert es, ob letzte Woche irgendwo jemand angefahren wurde. Das interessiert nur jetzt gerade, aber nicht mehr eine Woche später. Und in dem Fall hast du da auch eben ein sehr großes Ungleichgewicht. Das wird also nicht funktionieren. Das wurde schon x-mal angedacht, aber auch Blendle und andere Plattformen, die sogar nur mit nationalem Content laufen, funktionieren auch kaum. Ja. Also,
ich wollte sagen, die Idee ist ja schon ganz alt. Ne? Die Content Syndication über Plattformen zu machen, das gibt es also irgendwie schon seit den 2000ern.
Ja. Ne? Und man hat jetzt, gibt es neue Entwicklungen, dass eben Google innerhalb der Google News App ein Google News Showcase machen will, wo sie eben selber die Artikel dann auch komplett abbilden. Zurzeit ist ja so, dass Google News die Inhalte anreißt, also ganz klassisch mit Headline, ein Snippet und manchmal noch ein Bild und dann den Traffic rüberleitet zum Publisher. Und da gab es ja diese völlig irrwitzige Vorstellung, dass Google dafür ein Leistungsschutzrecht zu zahlen hätte oder für das Leistungsschutzrecht zu zahlen hätte, damit dann die Verlage damit Geld verdienen, dass Google den Traffic rüberschickt.
Das fand ich spektakulär. Das fand ich noch besser als die GEMA-Gebühren für Rohlinge.
Ja, das ist ungefähr so, als wenn der Taxifahrer den Puff dafür bezahlt, dass er ihm Freier rüberschiebt. Das macht alles gar keinen Sinn. Also das ist völlig absurd. Und dass man damit durchkommt als Verlagsbranche, zeigt aber natürlich auch die Macht, die Verlagsbranche immer noch hat, weil sie natürlich
Die politische Macht.
Ja, klar, weil sie natürlich Mandatsträgern suggeriert, wir sind die, die die Meinungsmacht in Deutschland herstellen können und du willst auf unserer Seite sein und nicht gegen uns sein. Und damit ist man in den letzten Jahrzehnten immer gut gefahren. Aber diese Macht schwindet natürlich, weil immer weniger Nutzer noch erreicht werden über die Verlagsinhalte.
Das ist doch heute schon so, dass das total asymmetrisch ist. Also nicht total, ja, aber dass es asymmetrisch ist, ne? Dass die wahrgenommene Macht auf der Politikerseite also viel höher ist.
Man sieht es ja daran, dass die großen Bildkampagnen der letzten 3-4 Jahre kaum noch fruchten.
Ja.
Also früher hätten die alle mega Erfolg gehabt, mittlerweile perlen die ab, weil Leute nicht mehr so sehr Bild lesen.
Ja, so. Aber das so in meiner etwas distanzierten Wahrnehmung ist das so eine Art Gewohnheitskartell aus reichweitenstarken Medien, Print als auch, also aus irgendwelchen Gründen scheinen ja auch immer wieder die Redakteure, die die Talkshows besetzen, dann die Bild zu sehen und umgekehrt, dann die wesentlichen Meinungsmacher und Politiker einladen, ja, und das so eine Art sich selbst befeuernder Kreislauf darstellt, ja, der aber natürlich ein immer kleineres Spektrum noch erreicht, ja, oder nochmal einen nicht mehr repräsentativen, ja, Ausschnitt. Gut, und dann kann sowas passieren wie ein Leistungsschutzrecht und solche Ideen wie, dass ich einen Strafzoll oder einen Zoll erheben kann auf Besucherströme, ja, und Inhalte. Klar, die denken an ihre Inhalte und Google denkt natürlich an Nutzerströme. Und ja, das wissen wir jetzt aus dem E-Commerce, dass Google durchaus, und nicht nur Google, das Plattform die Macht haben, Nutzerströme zu lenken. Und das Lenken, die Nutzerströme werden eher im Sinne der Plattform gelenkt als, ja, die der Pipeline.
Ja, und jetzt hat man sich eben oder hat Google einen anderen Anlauf versucht und hat eben gesagt, wir stellen die Inhalte bei uns dar und wir zahlen auch für die Inhalte. Mhm. Und zahlen auch für Inhalte, die hinter der Paywall liegen. Was schon mal ganz interessant ist. Mhm. Weil natürlich ein Argument gegen Paywalls immer ist, dass Leute quasi von dem Informationsfluss ausgeschlossen werden, was ich ziemlich albern finde, weil die sich auch vorher eine Zeitung kaufen mussten,
ja,
um Inhalte rezipieren zu können. Aber so versucht eben Google, aber auch Facebook, die das Ganze in den USA schon machen und auch bald in Europa launchen werden, versuchen eben über ihre Plattform Inhalte einzuspielen, die sie von Verlagen einkaufen. So, das wird aber nicht für alle Verlage die Rettung sein. Das wird, ich glaube, initial sind das bei Google 20 Verlage. Ich vermute mal, bei Facebook wird das ähnlich sein. Sind vermutlich auch die gleichen Verdächtigen, die da zum Zuge kommen. Für die anderen wird das natürlich schwieriger werden. Mhm. Und es gibt dann auch immer wieder natürlich Kriterien, die genommen werden von den Plattformanbietern, welche Inhalte überhaupt wann ausgespielt werden. Mhm. Das heißt, man verliert auch so ein bisschen die Hoheit darüber, welche Inhalte man wann wem zur Verfügung stellen will, weil das eben die Plattform übernimmt.
Ja, weil auch die Selektion ja eine redaktionelle naja, Entscheidung,
klar,
ist. Ne?
Klar.
Okay, boah, das macht mir jetzt wenig Hoffnung. Also ich habe gerade so überlegt, wie viele erfolgreiche Paywall-Konzepte kenne ich denn eigentlich? Also ich weiß noch nicht mal, ich kann noch nicht mal sagen, was wirklich erfolgreich ist. Ich kann nur relativ gut sagen, was garantiert nicht erfolgreich ist, weil das kann man durchaus halt in Analysen schon relativ gut greifen. Aber jetzt in den plattformunabhängigen Paywall-Angeboten kenne ich, also ist mir zumindest kein relevant großes deutsches traditionelles Modell bekannt. Ich meine jetzt sowas wie Zing nehme ich, OpenBC Zing nehme ich jetzt, oder WeWork nehme ich da raus, weil es im Grunde ein Subscription-Modell ist für eine andere Art von Mikroplattform. Ne? Sonst die anderen verlagsspezifischen Paywalls, da kann ich von außen nicht erkennen, dass die wirklich eine große Relevanz haben. So, sonst gibt es die US-amerikanischen Beispiele, also auch da kommt immer nur Washington Post und New York Times und noch ein paar.
Ja, aber New York Times ist eine globale Marke. Das sind immer tolle Zahlen, aber man verkennt völlig, dass wirklich die meiste Reichweite außerhalb von New York haben und auch außerhalb der USA sehr, sehr präsent sind. Das kannst du nicht vergleichen mit dem Hamburger Abendblatt. Nein, aber die digitalen Bezahlsysteme bei den Verlagen werden immer mehr angenommen. Mhm. Natürlich, was auch damit zu tun hat, dass immer mehr Artikel dahinter gepackt werden.
Mhm. Ja, wie jetzt beim Spiegel zum Beispiel auch. Ja, ne? Ja, klar, das ist dann irgendwie prohibitiv.
Ja,
so, die werden relativ immer mehr angenommen, aber das heißt ja noch längst nicht, dass die Paywall für diese Art von Inhalten ein erfolgreiches Geschäftskonzept ist. Das heißt, ich verwalte doch da nur den Bestand, oder?
Naja, du hast ja das Problem, dass Nachrichten ganz oft eine Commodity sind. Ja? Also wenn irgendein Unfall auf der Autobahn passiert, dann hat das eben nicht nur eine Zeitung, sondern etliche. Mhm. Ja? Und die Unterscheidbarkeit ist eben nachher eine Analyse. Mhm. Die ist auch, wenn du dezidiert lokalen oder hyperlokalen Content hast, da hast du eine Unterscheidbarkeit. Aber dieses generelle, Trump steht auf dem Balkon und winkt, das haben sie alle. Ja. Und wenn du das hinter die Paywall machst, hast du eigentlich kaum irgendeinen Vorteil. Und das ist eben die Schwierigkeit. Also mittlerweile ist eben ein anderer Inhalt auch nur ein Klick weg. Und das war früher nicht so. Du hattest eine Zeitung im Abo und hattest den Anspruch, dass diese Zeitung von der Weltpolitik bis zu den lokalen Nachrichten und dem lokalen Edeka-Angebot irgendwie alles abbildet.
Ja. Also. Ehrlich gesagt, ich denke ja gar nicht so viel für die Medien, also außer so, vielleicht so diese gesellschaftspolitische Funktion, die sie haben. Ich denke ja mehr für die Advertiser. Und da ist es schon so, wenn jetzt zum Beispiel Paywalls mächtiger würden, wäre das aus der Advertising-Perspektive ja gar nicht besonders gut. Das ist ja ungefähr so attraktiv wie ein Adblocker. Ne? Weil das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass alle bezahlt Inhalte eher werbefrei sind oder sich so eine Art sehr selektiven Versteigerungsprinzip öffnen, dass im Grunde nur noch ganz wenige mit ihrer Botschaft durchkommen. Ne? Und vor allen Dingen diese Art.
Aber das ist doch aus Advertiser-Sicht positiv.
Wenn es gar keine Werbung gäbe, dann so wäre das eine Herausforderung.
Wenn es weniger Werbung gibt, hast du auch mehr Sichtbarkeit für deine Werbung.
Wenn diese wenige Werbung versteigert wird, ist das im Grunde wie in der Suche. Ich sag erstmal nicht, dass das positiv oder negativ ist. Das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, auf den sich einstellen muss. Das hast du beim Fernsehen ja auch schon. Ne? Also um jetzt bei YouTube und Facebook durchzukommen, musst du ja auch nicht einfach in TKP denken, sondern musst du in Targeting und Bidding denken. Ne? Nur wenn jetzt irgendwie der Real Estate für mögliche, wir müssen ja auch immer sagen, wir reden hier immer von dummer Unterbrecherwerbung. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht feine Kommunikation, sondern Klar. Das ist ja immer noch so, wie wir eine Übersetzung der seit 100 Jahren gelernten, nicht 100 Jahren, aber irgendwie seit den 50er Jahren gelernten Art der Unterbrecherwerbung, um Konsumenten zu erreichen. So, aber das hat mal einer aus der FMCG-Welt ganz unfreiwillig komisch gesagt. Die machen so Shampoos und Seifen und sind international und machen ganz viel TV-Werbung. Und er sagte, wir haben hier das Problem, dass immer mehr junge Zielgruppen Medien konsumieren, die vollkommen werbefrei sind. Als ob das Problem der im Raum anwesenden Publisher und Agenturen ist. Das ist ja erstmal ein Problem desjenigen, der versucht, Zielgruppen zu erreichen. Ne? Und wenn das dieser Trend, der sich auf Netflix, Amazon, also Bewegtbild durchsetzt, dann auch praktisch in den letzten Qualitätsinseln durchsetzt, dann wird meine Herausforderung, relevante Zielgruppen auch im Upper Funnel zu erreichen, ja immer schwieriger, weil ich so eine Negativselektion habe, ne? Die sich leisten können, das sind ja oft, also Kaufkräftige, die haben dann eine Paywall, die haben einen Netflix, die haben auch vielleicht einen Sky und alles Mögliche. Und der ganze Rest, der mehr Zeit als Geld hat, der ist in den Freemium-Varianten. Und das ist für mich als Werbungtreibender eine Negativselektion, die mir eigentlich nicht gefallen kann.
Ja, aber andererseits, ich finde also diese, wenn man sich schon Qualitätsmedium nennt und dann hat man aber unten irgendwie diese ganzen Tabula-Strecken, da wird man auch immer schlecht, weil dieser Schrott am Ende einer Seite hat dann natürlich eine Anmutung insgesamt wie so ein Kleinanzeigenblatt. Ne?
Total.
Voll gebombt mit sinnloser Werbung, die mich nicht interessiert und die noch dazu ganz oft auch wirklich kompletter Rotz ist. Ja? Also da finde ich schon, dass wenn weniger Werbung da wäre, würde es insgesamt die Werbung aufwerten und auch vermutlich die Akzeptanz erhöhen.
Die Relevanz, ja klar. Ja. Ich glaube, da könnten wir bei uns jetzt richtig reinsteigern, was also zum Beispiel alles noch Qualitätsmedium schimpft und was im Grunde, wenn man genauer hinguckt, im Grunde die gleichen Monetarisierungstricks überlegt, die mit der abgesägten Schrotflinte
funktionieren. Aber du siehst einen Trend bei Regionalverlagen, dass sie jetzt eben ein sogenanntes Reichweitenportal haben, also Tag 24, aber auch, also gibt es jetzt immer, also die fallen mich alle ein, ich glaube von Funke heißt das Angebot für Hamburg Moin, also einmal boulevardmäßig im Stil von mopo.de oder bild.de mit also kurzen Sätzen und starken Visuals und dann daneben quasi das eher Paywall-fokussierte Portal wie Hamburger Abendblatt oder so. Also diese Mischung gibt es jetzt immer öfter.
Wir haben vorhin schon, dass ich das so mal diesen Unfall des Leistungsschutzrechts irgendwie schon erläutert. Das ist so mein Übergang zu der Politikdiskussion. Man könnte sich ja fragen, wie konnte es dazu kommen? Also welche Abwägung hat man eigentlich genommen, dass es vom Gesetzgeber ernsthaft sowas gab wie ein Leistungsschutzrecht? Du hast schon gesagt, okay, die Verlage haben halt Macht, aber dazu gehört ja auch ein gewisses fachliches Verständnis, wo vermutlich auch mehrere Seiten gehört wurden, hoffe ich jetzt mal. Ich weiß, dass da ein Hamburger Unternehmen da anscheinend sehr, sehr, sehr treibend war, dieses Leistungsschutzrecht durch Hamburger/Berliner Unternehmen, muss man jetzt sagen. Aber du verstehst ja Politik dramatisch besser als ich. Erklär mir, was ist da schiefgelaufen oder positiv formuliert, was muss in Zukunft besser laufen, damit sowas nicht nochmal passiert?
Also ganz kurz gesagt, hatte das Digitale oder hat es immer noch keine Lobby. Mhm. Ja, also wir sind in Deutschland so organisiert, dass wir eben der Staat selber ist kooperatistisch aufgebaut. Das heißt, wir wollen immer alle ins Boot holen. Mhm. Niemand setzt eine Politik durch gegen eine große Interessensgruppe, sondern man versucht immer alle Interessensgruppen mit ranzuholen, an den Tisch zu setzen und einen Interessensausgleich hinzubekommen. Also der eine bekommt etwas und dafür bekommt aber auch ein anderer etwas, damit alle irgendwie am Ende des Tages zufrieden sind, wenigstens halbwegs zufrieden. Es wird eigentlich nie so gemacht, dass irgendwer hinten runter fällt. So.
Das ist für Digitalisierung, ist ja dieses Prinzip ein Riesendilemma.
Es ist generell ein Riesendilemma, wenn die Digitalthemen aber in diesem Konglomerat gar nicht stattfinden. Mhm. Ja, weil, die Autolobby hat, ist riesig. Mhm. Ja, genauso ist die Verlagslobby riesig oder die Chemielobby und so weiter. Mhm. So, denn klar, es gibt den Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mhm. Aber guck dir mal die Digitalbranche an, wie zerklüftet das ist. Also von Advertisern über Freelancer, über Developer, die haben alle unterschiedlichste Interessen.
Ja, klar.
Und es ist ganz schwierig, die unter einen Hut zu kriegen. Oder E-Commerce und VR oder was auch immer. Also das sind so viele, das ist so vielfältig.
Das ist nicht leicht zu verstehen, ne?
Es ist vielfältig, es ist nicht leicht zu verstehen. Es gibt auch immer wieder gegenläufige Interessen innerhalb dieser großen, immer weiter wachsenden und sich verästelnden Digitalbranche. Mhm. Und deswegen gab es da ganz lange wirklich gar keine Lobby. Mhm. Und das heißt, wenn Leute nicht nerven und sagen, wir wollen jetzt aber, dass dieses Thema behandelt wird, dann macht die Politik das nicht. Warum? Weil die Politik sich darum kümmert, was Leute umtreibt. Und wenn sie das Gefühl hat, das interessiert niemand, da kann man sich da richtig schön Arbeit mitmachen und am Ende dankt es keiner. So. Und wenn das Digitalthema noch so auf so einer Metaebene ist oder so weit weg ist von der Realität der Leute, dann kannst du dich eben nicht vor den Infostand, an den Infostand bei Aldi stellen und sagen, aus folgenden drei Gründen sind wir dafür oder dagegen, weil die Leute das gar nicht verstehen.
Ja.
Und wir haben jetzt, glaube ich, durch diese Corona-Nummer haben wir auf einmal einen Digitalisierungsschub hinbekommen, weil bei ganz vielen Menschen der Schalter umgelegt wurde und jetzt verstanden haben, warum eigentlich. Das sind Diskussionen, die wir die letzten 10 Jahre geführt haben, wo Leute immer gesagt haben, ja, aber brauche ich doch gar nicht. Mhm. Ja? Und jetzt auf einmal stellen sie fest, ach doch. Ja? Mhm. Also ich sitze in Rheinland-Pfalz im Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur und die haben schon vor, ach, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren haben sie so ein Projekt gemacht, nicht Smart City, sondern Gegenteil. Wie kann man quasi auf dem Land mit digitaler Infrastruktur das Landleben interessanter gestalten, weil irgendwie die lokale Apotheke weg ist, der Arzt ist weg und so weiter. Was kann man machen? Ja, also,
die 5G-Diskussion wird man vermutlich jetzt auch in anderen Bundesländern nach Corona.
Und dieses ganze Thema digitale Teilhabe. Mhm. Ja, und also Teilhabe ist eben ein ursozialdemokratisches Konzept. Ja, wir wollen immer den Leuten ermöglichen, an mehr Dingen zu partizipieren als vorher, sowohl gesellschaftlich als auch beruflich und bildungsmäßig und so weiter und so fort. Deswegen ich immer sage, dass das Internet eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt ist, weil man eben den Zugang zu allem verbreitert und Leute in die Lage versetzt, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Ja. Das fanden immer alle so, ja, verstehe ich, ja, ist nicht so wichtig. Mhm. Und jetzt auf einmal durch Corona hat man festgestellt, was eigentlich bedeutet, wenn Schule von zu Hause stattfinden muss oder wenn Leute von zu Hause arbeiten müssen oder wenn man eben nicht mehr in Museen gehen kann und. Und dann stellt man fest, dieses Digitale ist gar nicht mal so doof, weil es in der Tat viele Sachen ermöglicht, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ja. Und das heißt, jetzt fangen wir auch endlich mal an, darüber nachzudenken, was wirklich Recht auf Netz und sowas bedeutet. Ja, dass wir eben auch in abgeschiedenen Landesteilen Leute in die Lage versetzen können, dort zu wohnen und von dort zu arbeiten, ohne dass sie jeden Tag eine Stunde pendeln müssen. Ja, so. Ich glaube, das haben jetzt einige Leute ein bisschen mehr verstanden. Aber es haben auch einige Leute ein bisschen mehr Druck gemacht als vorher. Ja, weil jetzt auf einmal hast du lauter Eltern, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Und davor haben sie, also wurde ich immer schräg angeguckt, wenn ich gesagt habe, warum haben die das hier in der Schule nicht? Ja, und dann hieß es immer so unter dem Motto, musst du immer rumnühlen. Ja, muss man, wenn die Situation unbefriedigend ist, dann muss man das artikulieren. Und das haben einfach in den letzten 10 Jahren viel zu wenig Eltern im Bereich Schule gemacht. Ja, da wollte dann auch, wollten die Bildungspolitiker auch nie irgendwas machen, weil immer noch die Leute, die es nicht verstanden haben, viel zu laut waren und die Leute, die es verstanden haben, gesagt haben, ich habe keinen Nerv, mich hier irgendwie mit Leuten streiten zu müssen. Also ich weiß nicht, ob du das erinnerst, in Hamburg gab es mal so eine Tablet-Klasse als Pilotklasse und die hatte WLAN und da mussten alle eine Datenschutzerklärung unterschreiben, damit das laufen kann. Mhm. Und da hat sich irgendwie ein Elternteil dagegen gewehrt. Ja. Und dann lief das für alle nicht. So.
Ja, aber das
und,
ist ja, ja.
Und anstatt es dann die anderen Eltern sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber, wird das dann hingenommen. Und das ist eben das Problem. Wir haben immer, im Digitalbereich hat man immer versucht, diese Widerstände gar nicht anzugehen, sondern man hat einfach die Besitzstandsware machen lassen. Mhm. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo wir an jeder Ecke feststellen, dass wir hinterherlaufen. Mhm. Ja, und zwar ohne Sinn und Verstand. Also ich war vor einem Jahr in Norwegen, in Tromsø, nördlich des Polarkreises, also wunderschöne Fjorde und ganz viel massiver Stein überall. Ja? Mhm. Und habe mit so einem Versorger gesprochen, der macht also Gas, Wasser und Elektrizität, aber auch Netz. Mhm. Und der sagt, ich verstehe das gar nicht, warum ihr in Deutschland nicht überall Glasfaser liegen habt. Ja. Ist doch alles flach. Und einfach, ja. Guck mal, wie das bei uns aussieht. Und wir haben überall Glasfaser.
Ja.
So, und das verstehe ich eben auch nicht. Das war unter Philipp Rösler, als der Wirtschaftsminister war, hat er das mal analysieren lassen. Da hieß es, sind ungefähr 100 Milliarden, um flächendeckend Glasfaser zu verbuddeln.
Ja.
Das ist auch schon wieder 10 Jahre her und passiert ist ehrlich gesagt gar nichts. Ja, wir sind immer noch weit abgeschlagen in allen Statistiken. Wir sehen das immer noch, dass der Handyempfang auch Grütze ist. Und das eben in einem Land wie Deutschland. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind nicht irgendeine Bananenrepublik am Rande der Welt, sondern wir sind mitten in Europa und wir sind wirtschaftlich verdammt stark. Und dass wir das denn nicht gewuppt kriegen, die Grundlagen zu legen, finde ich schon krass. Also
vielleicht hilft ja auch da Corona, weil in der Vergangenheit waren wir ja Infrastrukturthemen gar nicht so schlecht, außer digitale Infrastruktur, aber sonst ne? Also wenn du an Verkehrsinfrastruktur
Autobahn
denkst.
Autobahn ist gut.
Ne? Ja. Autobahn. Ich verstehe auch, dass es leichter ist. Ich musste da gerade an deinen Informationsstand vom Aldi denken. Es ist natürlich auch leichter, sich von einer neuen Autobahnbrücke oder auf einer neuen Autobahnbrücke fotografieren zu lassen, als vor irgendeinem Server, ja, der dann in der Cloud ist. So, in der letzten Zeit waren ja auch die ganzen Themen auch eher defensiv, ne? Also ja. Datenschutz, also so gesellschaftspolitische wie Datenvorratsspeicherung verstehe ich ja auch so, ne? Aber Datenschutz, Netzausbau, das war so. Also gerade diese 5G-Nummer, die ist ja noch gar nicht so lange her, wo ich gesagt habe, nee, wir müssen nicht hier, welcher Politiker war das nochmal, der gesagt hat, wir müssen ja nicht in der Milch kann. Netzabdeckung.
Das war unser das war Bildungsministerin. Bayern.
Echt?
Ja.
Oh Gott. So, genau. Also das könnte jetzt durch Corona wie auf der Mikroebene in den Unternehmen ja auch eine Beschleunigung geben. Und jetzt ist es ja vor allen Dingen auch im Erfahrungsschatz der Wählerinnen und Wähler. Ne?
Ja, aber ein Problem ist natürlich, dass immer wieder Blendgranaten geworfen werden. Und Leute, die sich mit Themen nicht so auseinandersetzen, glauben dann immer an diese Blendgranaten. Mhm. Ja, also es ist extrem schwierig, Rechtsverstöße im Netz wirklich nachzuverfolgen und Leute auch wirklich zu bestrafen.
Ja.
Warum? Weil der Bereich seit Jahrzehnten vernachlässigt wird.
Ja.
Stattdessen postulieren Innenpolitiker, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung.
Ja. Ja, klar.
Hilft überhaupt nicht, ja. Aber klingt natürlich eindrucksvoll,
ja.
Macht aber in der Praxis gar keinen Sinn. Ja?
Mhm.
So, jetzt wird über 5G geredet, aber wir haben immer noch nicht Glasfaser überall. Ja? Also, weißt du, anstatt dass man mal sich um die Basics kümmert, ich habe, als ich damals die Wohnheime vernetzt habe, habe ich 98 oder sowas Glasfaser bei mir im Wohnheim gehabt.
Mhm.
Ja? Ich habe seitdem zu Hause nie wieder so viel Bandbreite gehabt wie 1998, was wirklich albern ist. Ja, und wir haben noch nicht flächendeckend Glasfaser, reden jetzt aber über 5G.
Ja.
Und ich bin mir sicher, bevor 5G halbwegs eingeführt ist, redet man über das nächste Ding. Das ist genauso wie E-Mobilität, redet man jetzt über Wasserstoff.
Mhm.
Anstatt mal sich um E-Mobilität zu kümmern, geht es jetzt schon mal ums Nächste. Einfach nur so Blendgranaten, um vom eigenen, von den eigenen Verfehlungen abzulenken. Und das ist extrem nervtötend.
Ja, ich kenne mal gerne, dass das Agenda-Setting, also ein bisschen, es gibt ja, du sagst, digital hat keine Lobby. Ich glaube, du meinst digital ganzheitlich. Es gibt ja schon diverse, also sehr einflussreiche Mikro-Lobbys. Ne? Also jetzt zum Beispiel die ganze GDPR-Diskussion, im Grunde, also alle Plattformen, ne, die gerade die US-amerikanischen Plattformen, die, also am Ende ist für die ganze Datenschutzdiskussion unglaublich gut ausgegangen.
Ja.
Ne? Also das war im Grunde das beste Konjunkturprogramm, was man den großen...
Man ist losgelaufen, um mal was gegen die Plattform zu tun und ist gelandet...
Der größte Mann, wir müssten jeden Tag dem lieben Gott danken, dass sie dieses Gesetz gekriegt haben.
Und hat etwas geleistet, was nur für die Plattform hilfreich ist, für alle anderen kompliziert. Aber andererseits, was es gab, als Gabriel Wirtschaftsminister war, gab es ein Grünbuch-Weißbuch-Prozess zum Thema Plattformneutralität.
Ja, oh ja, stimmt, das war auch so ein Thema. Da ging es um Zugangsgeschwindigkeit.
Das ist dann einfach mal hinten runter fallen gelassen, hat sich nie wieder einer drum gekümmert. Ja, das heißt, wir reden immer ganz viel über die Wirkmacht von amerikanischen Plattformen, aber kriegen es eben leider überhaupt nicht hin, regulativ mal darauf einzuwirken, was wir denn gerne hätten.
Ja, und man kann ohne Ärger zu kriegen tatsächlich eine Amazon-Strafsteuer fordern, um die deutschen Innenstädte. Du verdrehst dich auch.
Das ist so absurd. Das ist, also, eine Amazon-Strafsteuer, um die Innenstädte zu schützen, ist auch genauso sinnvoll wie diese Ideen, dass man am Sonntag kein E-Commerce machen dürfte. Das ist so.
Gut. Ich versuche ja immer das, warum ist das so zu ergründen? Und mein Verdacht war, dass ich unterstelle jetzt Politikern, abgesehen davon, dass sie halt natürlich gewählt werden wollen und dass sie diesen breiten Konsens herstellen müssen, unterstelle ich ihnen schon, dass sie eigentlich nur das Gute für ihre Bevölkerung und Wähler wollen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass dieser Wissens, also du musst ja Erfahrungswissen haben idealerweise, aber du musst zumindest auch einen Teil intellektuellen Zugang zu haben und du musst die Zeit haben, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt redest du ja mit einigen Politikern oder hast mit denen auch schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. Weiß ja nicht, ob du Namen nennen willst, aber kennst du viele digital kompetente und wissens- also neugierige, digital neugierige Politiker?
Sagen wir so, ich kenne immer mehr.
Okay.
Also ich habe schon ewig versucht, auf die Politik einzuwirken.
Mhm.
Und ich habe mal in Hamburg für die SPD die Webseite gestartet.
Mhm.
1997, 98 oder sowas.
Mhm.
Das hat überhaupt keiner verstanden, was das sollte.
Du hast immer noch die Administratorenrechte.
Nee, habe ich schon länger nicht mehr.
Das wäre aber witzig.
Ich hoffe, die haben das Passwort mal geändert. Ich gucke nachher mal. Nee, aber das hat damals wirklich keiner verstanden. Dann habe ich ganz früh versucht, irgendwie Open Source, also Linux im Vergleich zu Microsoft irgendwie voranzutreiben, weil ich das auch gesellschaftlich wichtig finde. Hat auch keiner verstanden. So, mittlerweile haben wir also angefangen mit der Diskussion damals um Zensursola, haben wir da ein Umdenken, das sich noch nicht in überall manifestiert, aber was man eben sieht. Also ich habe damals lange mit Olaf Scholz gesprochen, warum diese die damals vorgeschlagene Lösung, wie man Kinderpornografie mit unserem zum Stoppschild irgendwie bekämpfen könnte, warum das kompletter Schwachsinn ist. Und da hat er dann irgendwann angerufen und hat gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich räume das Thema ab. Und das hat er auch getan und da bin ich mir auch dankbar für. Aber diese intellektuelle Fähigkeit, sich neuen Themen anzunähern und auch alte Vorstellungen, die aus der analogen Welt mit irgendwelchen Bildern rübergerettet werden ins Digitale und dann aber nicht funktionieren, diese intellektuelle Kapazität haben nicht alle. So, und also Olaf ist sicherlich einer, der das hinbekommen hat, aber auch, weil er hier als Bürgermeister in Hamburg gesehen hat, wie relevant das Digitale ist. Also für die Stadt, für das Bruttosozialprodukt der Stadt ist eben Informatik und alles, was dazugehört, sehr, sehr wichtig geworden. Und das hat er eben intellektuell sehr früh schon gemerkt, dass für eine urbane Stadt dieses Thema wichtiger ist als anderswo. Ja, ich sehe das in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer, die ein ganz, ganz großes Interesse hat, über Digitalthemen die Region attraktiver zu machen, Arbeitsplätze nicht nur zu halten, sondern auch neue zu schaffen, die dann wieder in Zukunftsbranchen sind. Ja, so, und darüber verstehen jetzt immer mehr dieses Thema. Ja. Und ich will das gar nicht nur an meiner Partei festmachen, sondern es gibt auch bei der Union Leute wie Dorothee Bär oder Thomas Jatzombek, die da ein ganz großes Verständnis haben, die aber natürlich auch primär Digitalpolitiker sind. Irgendwann, wenn du so ein bisschen mehr in die Breite gehst, dann fällt das dann, also merkst du eben, dass das Wissen immer weniger wird. Ne? Also Politiker sind auch in aller Regel, also sind entweder Fachpolitiker und kümmern sich um ein Thema überwiegend und dann sind sie bei den anderen Themen nicht so gut aufgestellt. Oder wie Sigmar Gabriel immer von sich behauptet hat, er sei Universal-Dilettant. Also versteht von allem so ein bisschen was, aber von nichts richtig viel. Und das ist natürlich bei so einem hochkomplexen Thema wie Digitalisierung, was sich ja quer über alle Bereiche legt, extrem schwierig dann durchzuziehen. Also Brigitte Zipris hat mal gesagt, dass Internet ist wie Europa, es tangiert wirklich alle Teile. Ja. So, und damit hat sie eben auch recht. Und das ist ein Umdenken, wenn du im politischen Prozess anfangs einfach nur sagst, du machst jetzt, keine Ahnung, Umweltpolitik und jetzt musst du Umweltpolitik immer noch mit einem Digital-Aspekt mitdenken, genauso wie aber auch Sozialpolitik, Bildungspolitik und so weiter. Überall kriegst du diese Komponente mit rein, die immer relevanter wird. Und das sorgt dafür, dass sich immer mehr Leute auch damit auseinandersetzen.
Das macht ja Hoffnung. Ich also verstehe mich nicht falsch. Ich habe da großen Respekt vor denjenigen, die sich wirklich in der Politik engagieren. Das ist ja, hast ja eigentlich wenig Incentives, heute wirklich in die Politik zu gehen. Und sieht man ja auch, wie wenig Quereinsteiger es wirklich, wirklich gibt. Und dieses Thema, also entweder Universaldilettant oder positiv, also wirklich Generalist und mit einer Fähigkeit schnell einzuschätzen, was ist eigentlich jetzt mit welcher Priorität zu verfolgen, das ist ja wirklich super komplex. Und selbst uns Ökonomen ist ja, also die wir im wirtschaftlichen Nutzen, Digitalisierung zu verstehen und zu verbessern. Und auch wir kommen ja an Grenzen und müssen ständig unser Wissen weiterentwickeln und frisch halten.
Ja klar, vor allem das Blöde ist ja, du musst den Menschen da draußen ja in Bildern erläutern, warum du etwas machst. Und dann hast du diese Veränderungszyklen, die immer schneller werden. Und du hast aber natürlich Politik, die langsam sein muss, weil man muss viel diskutieren mit vielen Menschen, um möglichst viele mitzunehmen. Das kannst du nicht im Hauruck-Verfahren machen. Das hat man in Paris gesehen, als Macron losgelegt hat. Ja. Hat er richtig viel auf einmal gemacht und hat richtig viele Leute verprellt, weil die gar nicht wussten, was er sollte. Das heißt, diese Langsamkeit von Demokratie, die ist auch gewollt. Ja, und die hat auch Vorteile. Hat natürlich Nachteile, wenn wenn Veränderungen so schnell sind, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst, weil du immer noch dabei bist, den Leuten zu erklären, was in dem vorvorherigen Zyklus passiert ist. Ja. So. Das ist ein riesen Kommunikationsthema.
Mhm. Nico, wir kommen so zum Ende. Ich könnte echt noch lang mit dir sprechen. Meine Abschlussfrage, wie hältst du, Nico Lohmer, dein Wissen frisch?
Ich könnte jetzt heuchlerisch sagen, ich höre natürlich Podcasts.
Nee, das tun wir ja beide nicht.
Aber das tue ich nicht. Nee, ich lese viel. Ich bin noch einer von diesen altmodischen Menschen, die einen RSS-Reader haben. Mhm. Und da habe ich meine Quellen drin und die arbeite ich jeden Tag durch. Ich lese immer mehr Newsletter, weil ich finde, dass die sehr zielgerichtet sein können und gibt mir schnell einen Überblick Wissen. Und ansonsten lese ich auch sowas wie Bücher, aber natürlich nur in digitaler Form.
Ja, sehr gut. Lieber Nico, ganz herzlichen Dank.
Ich sehr gerne.
Dir für alle deine Projekte und natürlich auch für den Next Media Accelerator ganz viel Erfolg. Und vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast.
Ja, habe ich gerne gemacht.
Danke.
Bis dann.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.